Licht. Das Feuer war überall. Es fraß sich die Wände entlang und leckte von der Decke, kroch aus dem Stein und brachte so viel Licht, als wäre die Sonne selbst in der verdunkelten Burg aufgegangen, um ihm das aufgedunsene Fleisch zu versengen. Der Natternkopf schrie den Pfeifer an, bis er heiser war. Er stieß ihm die Fäuste vor die knochige Brust und wollte ihm die Silbernase ins Gesicht rammen, tief hinein in sein gesundes Fleisch, um das er ihn so sehr beneidete. Der Feuertänzer war zum zweiten Mal von den Toten zurück, und der Eichelherr war aus einem der Löcher entkommen, von denen sein Schwiegervater immer behauptet hatte, dass kein Gefangener sie lebend verließ. »Geflogen«, flüsterten seine Soldaten, »er ist davongeflogen. Und nun streift er durch die Burg wie ein hungriger Wolf und wird uns alle töten.« Er hatte die zwei, die das Loch bewacht hatten, zur Strafe dem Däumling übergeben, aber der Herr hatte schon sechs weitere erschlagen und das Flüstern wurde lauter mit jedem Toten, den sie fanden. Sie rannten fort, seine Soldaten, über die Brücke, durch den Gang und am See, nur fort aus der verhexten Burg, die nun dem Eichelherr und dem Feuertänzer gehörte. Einige waren sogar in den See gesprungen und nie wieder herausgestiegen. Der Rest schlotterte wie eine Herde verängstigter Kinder, während die bemalten Wände brannten und das Licht ihm das Hirn und die Haut versengte.
»Bringt mir das Doppelauge!« schrie er,
und der Däumling schleifte Orpheus in seine Kammer. Jacopo schob sich mit durch die Tür wie ein Wurm, der sich aus feuchtem Erdreich gegraben hatte.
»Lösch das Feuer!«
wie seine Kehle schmerzte, als steckten die Funken auch dort.
»Lösch es auf der Stelle und bring mir den Eichelherr zurück, oder ich schneide dir deine schleimende Zunge heraus. Hast du mich deshalb überredet, ihn in das Loch zu werfen, damit er davonfliegen kann?«
Die blassblauen Augen schwammen hinter den Gläsern, Gläsern, wie auch seine Tochter sie nun trug, und die schmeichelnde Stimme klang, als hätte sie in kostbarem Öl gebadet, auch wenn die Angst darin unüberhörbar war. »Ich hab dem Pfeifer gesagt, dass er mehr als zwei Wachen an dem Loch aufstellen soll.« Verschlagene kleine Schlange, so viel klüger als die Silbernase, so viel gespielte Unschuld, undurchschaubar selbst für ihn. »Nur ein paar Stunden mehr, und der Herr hätte euch angefleht, ihn das Buch binden zu lassen. Fragt die Wächter, sie haben gehört, dass er sich dort unten gewunden hat wie ein Wurm am Haken, dass er gestöhnt und geseufzt hat.
Die Wächter sind tot. Ich habe sie dem Däumling übergeben und ihm gesagt, dass man ihre Schreie in der ganzen Burg hören soll.«
Der Däumling zupfte sich die schwarzen Handschuhe zurecht. »Das Doppelauge spricht die Wahrheit. Die Wächter wurden es nicht müde zu stammeln, dass es dem Herr in dem Loch alles andere als gut ging. Sie haben ihn aufschreien hören und stöhnen und sich wohl ein paar Mal vergewissert, dass er noch lebt. Ich wüsste gern, wie du das gemacht hast.« Für einen Augenblick ruhte sein Habichtblick auf Orpheus. »Wie auch immer. Der Herr soll einen Namen geflüstert haben, immer wieder.« Der Natternkopf presste sich die Hände vor die brennenden Augen.
»Was für ein Name! Etwa den meiner Tochter?«
»Nein, es war ein anderer«, antwortete der Däumling.
»Reza, der seiner Frau, Euer Hoheit.«
Orpheus schenkte ihm ein Lächeln. Der Natternkopf war nicht sicher, ob es unterwürfig oder doch eher selbstgefällig war. Der Pfeifer warf Orpheus einen hasserfüllten Blick zu.
»Meine Männer werden seine Frau bald gefangen haben. Und seine Tochter auch.«
»Und was soll mir das jetzt nützen?«
Der Natternkopf drückte die Fäuste in die Augen, doch das Feuer sah er trotzdem noch. Der Schmerz schnitt ihn in Scheiben, in stinkende Scheiben. Und der, dem er all das verdankte, hatte ihn nun schon zum zweiten Mal zum Narren gehalten. Er brauchte das Buch, ein neues Buch, das sein Fleisch heilte. Wie Schlamm hing es ihm auf den Knochen. Schwerer, feuchter, stinkender Schlamm.
Eichelherr,